In der Schmerzbehandlung geht man schon 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Olivia. Olivia ist 27 Jahre alt und hat in Bamberg Soziologie studiert. Schon zu Beginn ihres Studiums, vor jetzt mittlerweile 8 Jahren, hat sie sich auf Drogen- und Suchtsoziologie spezialisiert. In ihrer Abschlussarbeit hat sie sich mit einer soziologischen Erklärung für den steigenden Cannabiskonsum Jugendlicher in den letzten Jahrzehnten beschäftigt. Direkt nach dem Studium hat sie die Weiterbildung zur Sachverständigen für Cannabismedikation absolviert. Inzwischen arbeitet sie hauptberuflich als Jugendsuchtberaterin und promoviert auch noch nebenher. Und nicht zu vergessen, sie arbeitet auch noch als freiberufliche Dozentin. So, jetzt aber zu Olivia. Ja, hallo und herzlich willkommen, Olivia, zum VCA-Hanfgespräch. Ich freue mich total, dass du mein Gast bist, weil es geht um ein richtig spannendes Thema, so finde ich, nämlich um Sucht und Prävention. Da kennst du dich besonders gut aus. Und am besten stellst du dich einmal selber vor, damit wir verstehen, warum du dich jetzt so gut damit auskennst.
Ja, danke für die Einladung, Christiane. Mein Name ist Olivia Mantel und ich bin Drogen- und Suchtsoziologin. Ich beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren inzwischen mit dem Thema Drogen und Sucht, habe mich dann eben auch auf Cannabis spezialisiert, habe Zusatzausbildungen, Weiterbildungen gemacht und arbeite hauptamtlich als Jugendsuchtberater.
Dann sind wir ja schon mitten im Thema und jetzt verstehen wir auch alle, warum du jetzt die absolute Fachfrau des Tages bist. Du hast Soziologie studiert und du hast dich eben auf Suchtsoziologie spezialisiert. Was hat dich denn dazu bewogen?
Ja, eine Spezialisierung ist im Lauf eines Studiums natürlich immer ganz praktisch für den späteren Beruf. Es ist nicht zwingend erforderlich, aber die Soziologie besonders ist ein sehr, sehr weites Feld. Es gab dann eine Veranstaltung schon während meines Bachelorstudiums, in der es um die dunklen Seiten der Soziologie ging. Das fand ich persönlich ganz ansprechend. Dann ging es eben um verschiedene Themen wie Prostitution, Sucht und die Themen der Gesellschaft, die eben sonst nicht so erforscht werden oder nicht so ein, ja, so ein breites Publikum finden. Und im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich mir dann eben das Thema Drogen und Sucht rausgesucht und das dann im Lauf des Studiums immer weiter vertieft, auch meine Abschlussarbeiten drüber geschrieben, weil das für mich das Interessanteste war vor anderen Bereichen wie Bildung, Familienforschung etc.
Ja, dann kommen wir doch gleich mal auf deine Abschlussarbeit. Da hast du dich ja beschäftigt mit dem Thema des steigenden Cannabiskonsums bei Jugendlichen in Deutschland. Spannendes Thema. Was ist denn dabei rausgekommen?
Die Ergebnisse sind natürlich nicht, dass ich sage, die Jugendlichen in Deutschland kiffen mehr, weil Grund A, B oder C. Das ist eine theoretische Forschungsarbeit. Das heißt, ich habe innerhalb dieser Arbeit, im Laufe der Arbeit, eine Theorie erstellt oder eine These eher, aufbauend auf Forschungsliteratur und verschiedenen Studien, welche Faktoren Einfluss nehmen könnten. Und das ist natürlich unter anderem Verfügbarkeit, also quasi so etwas Selbstverstärkendes, dass wenn mehr Menschen in Deutschland Cannabis konsumieren, dann auch mehr Cannabis im Umlauf ist, andere Menschen damit in Berührung kommen, die es früher nicht sind. Also das erklärt dann, könnte man jetzt ganz grob zusammenfassen, dieses exponentielle Wachstum, das ja immer schneller geworden ist in den letzten Jahrzehnten und nicht einfach langsam war oder mit großen Einbrüchen.
Also du hast dann schon festgestellt, dass das exponentiell angestiegen ist, der Cannabiskonsum?
Ja, das musste ich gar nicht selber feststellen. Da gibt es inzwischen genügend gute Studien dazu, an denen ich mich dann einfach orientiert habe, bei denen ich geschaut habe, wie ist der Anstieg und wie lässt er sich denn so ungefähr begründen? Also natürlich habe ich es dann auf einem theoretischen Modell aufgebaut. Das kann man alles nachlesen, ist auch öffentlich einsehbar. Und die Verfügbarkeit ist natürlich ein Grund. Die Generationenfolge spielt mit rein. Also wenn die heutigen Eltern in ihrer Jugend schon Cannabis konsumiert haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die einen anderen Umgang haben mit Cannabis ihren eigenen Kindern gegenüber als die Elterngeneration davor. Ne? Da spielt Offenheit auch eine ganz große Rolle. Dann gibt es noch Themen wie, dass die Grenzen inzwischen geöffnet sind, dass die generelle Einstellung der Bevölkerung zunehmend offener wird, dass auch selbst angebaut wird. Also ganz, ganz viele Faktoren, die sich teilweise gegenseitig bedingen, teilweise aufeinander folgen. Und zusammengeballt ergibt das Ganze eben dieses Bild, dass vor allem unter Jugendlichen aktuell der Cannabiskonsum immer noch steigt. Er steigt aber auch in allen Bevölkerungsschichten, in allen Altersgruppen insgesamt. Nur unter Jugendlichen steigt er halt am stärksten.
Okay, spannend. Du hast dann ja auch noch eine Weiterbildung gemacht zur Sachverständigung für Cannabismedikation. Und was waren denn da deine Aufgaben? Hast du da Patientinnen und Patienten beraten, begleitet? Was hast du damit gemacht?
Ja, mit der Ausbildung oder der Weiterbildung könnte ich tatsächlich Patienten beraten zum Thema Cannabis als Medikament. Ich habe die Weiterbildung vor allem genutzt, um noch mehr über Cannabis als Medizin zu erfahren. Es waren ja dann auch verschiedenste Inhalte mit drin. Also natürlich Medizin, verschiedene Krankheiten, Sucht, auch Prävention. Also es war ganz, ganz breit gefächert. Ich habe aber bis heute tatsächlich diese Möglichkeit der Patientenberatung noch nicht aktiv genutzt, weil ich mich einfach freiberuflich auf die Tätigkeit als Dozentin beschränken will. Und Wissen über Cannabis als Medikament und das, was damit alles einhergeht, kann ich aber sehr, sehr gut im beruflichen Alltag.
Es gehört ja auch irgendwo mit dazu, ne? Also nicht nur die Seite der Sucht zu betrachten oder des Freizeitkonsums zu betrachten, sondern die medizinische Seite. Das ist ja wahnsinnig faszinierend. Das ist ja eben auch das Thema, was mich so fasziniert und immer wieder antreibt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber als Jugendsuchtberaterin warst du ja auch tätig. Wie sah denn da dein Arbeitsalltag aus?
Genau, bin ich immer noch glücklicherweise ganz aktiv.
Super.
Das ist meine Hauptstelle quasi, über die ich mein Haupteinkommen einfach bekomme als Angestellte. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass die Jugendlichen, also ganz konkret zwischen 12 und 18 Jahren, in Ausnahmefällen bis 21, zu mir in die Beratungsstelle kommen. Ich habe da zwei Büros. Ich bin für Stadt und Landkreis zuständig. Und ich gehe auch in die Schulen, um da Außensprechstunden anzubieten. Und dann hat jeweils ein Klient, eine Klientin eine Stunde Zeit für ein Gespräch bei mir, um da über Themen wie Sucht und Konsum verschiedene Substanzen zu sprechen. Und da berate ich eben zu Drogen, also illegales Alkohol, Nikotin, aber auch Verhaltenssüchte, Mediensucht, Essstörungen, was damit dazugehört. Ich mache auch Angehörigenberatung, allerdings nur, wenn Angehörige einzeln bei mir sind. Wenn ich jetzt ein Kind habe und die Eltern, dann vermittle ich die Eltern weiter, weil es sonst natürlich zu Interessenkonflikten kommt. Zu mir kommen Jugendliche, die vom Gericht geschickt werden per Auflage. Also wenn sie in den meisten Fällen mit Cannabis erwischt wurden und dann das Jugendgericht sagt, hier, ihr sollt mal zur Suchtberatung gehen. Es kommen aber auch inzwischen zunehmend freiwillig Jugendliche zu mir, weil sie das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit ihrem Konsum nicht. Sie haben Probleme zu Hause, in der Schule. Und es werden natürlich auch einige von den Eltern oder von der Schule geschickt, weil die Personen sich dann Sorgen machen und sagen, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und in 99% der Fälle ist tatsächlich was nicht in Ordnung.
Und wie sollte denn jetzt so eine Beratung aussehen? Also es wird ja viel darüber gesprochen, dass wir mehr Prävention brauchen, mehr Aufklärung brauchen, gerade vor dem Hintergrund der Legalisierung. Ne? Das soll ja Aufklärung passieren, Prävention passieren. Ich habe davon noch nichts mitgekriegt, dass es da irgendwelche Pläne gibt oder wie das aussehen soll. Aber du hast mit Sicherheit eine Vorstellung, wie das aussehen sollte. Wie kommt man an Jugendliche ran, dass sie auch wirklich ja das annehmen, was man ihnen vermitteln möchte?
Tja, es gibt ja ganz verschiedene Gruppen von Jugendlichen. Also einmal gibt es die, die ohnehin schon konsumieren. Dann gibt es welche, die davon gehört haben. Dann gibt es welche, die damit noch gar nichts zu tun hatten. Das ist tatsächlich ein erstaunlich hoher Teil. Also es wird oftmals das Bild vermittelt, dass der Großteil der Jugendlichen kiffend in seinem Zimmer sitzt. Das stimmt ja überhaupt nicht so, ne? Insofern wäre es natürlich sinnvoll, verschiedene Präventionsangebote zu haben für die verschiedenen Zielgruppen, die ein unterschiedliches Wissen über Cannabis haben. Aber es soll natürlich auch gleichzeitig breit gefächert sein. Also ohne quasi Werbung für Cannabis zu machen und zu sagen, das ist die Droge schlechthin, die jetzt jeder konsumiert, sollte schon eine Aufklärung passieren, die dann jeden irgendwo abholt. Und das ist verdammt schwierig. Ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht mit Schulprojekten, also wo eine Person oder mehrere Personen in die Schulklassen gehen, sich einen Schultag lang damit beschäftigen und darüber reden. Also nicht diese klassische belehrende Art, wie es viele, viele Jahrzehnte in Deutschland gang und gäbe war, das an Kinder zu vermitteln, weil das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, sondern darüber zu reden und die Kinder und Jugendlichen eben einzeln abzuholen. Wie das ganz konkret aussehen sollte, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, ne? Also sowohl in den Abgabestellen oder Clubs dann selber, da sollen ja Jugendliche gar nicht rein, aber natürlich Jugendschutz trotzdem ein Thema sein, auch für junge Menschen zwischen 18 und 21, die da genauso sind, auch für konsumierende Eltern und Angehörige und Leute, über die Jugendliche dann überhaupt in Kontakt zu dem Thema kommen, genauso wie in Schulen, in Beratungsstellen, so weit im Alltag, dass es eben nicht beworben, aber trotzdem schon dann thematisiert wird.
Ja, spannend. Ab welchem Alter geht man denn dann in die Schulklassen? Also ab welcher Klasse beginnt man da?
Wovon ich jetzt weiß, sind Projekte ab der 7. Klasse. Theoretisch nicht früh genug sein. Ich habe immer wieder...
Denke ich auch, ja.
Genau, die haben schon mit 10 angefangen zu kiffen. Der Jüngste fällt mir gerade ein, der war 8 Jahre alt. Natürlich sind Extremfälle.
Ja, das ist wirklich extrem.
Ja, und natürlich werden die Konsumenten auch immer jünger. Also in den Jahren gab es noch keine Jugendsuchtberatungsstelle bei uns. Die werden gerade auch erst etabliert, weil der Bedarf langsam kommt und langsam steigt. Natürlich war der vorher schon da, aber es werden einfach mehr Jugendliche und jüngere Jugendliche auch, die konsumieren und mit dem Thema in Berührung kommen.
Also großer Bedarf, das heißt, da muss noch vieles passieren. Wahrscheinlich auch in Sachen Finanzierung, weil diese ganzen Drogenberatungsstellen müssen ja auch finanziert werden. Also da sehe ich natürlich die Regierung in der Pflicht, sich zumindest darum zu kümmern, dass dann auch Prävention und Aufklärung stattfinden kann. Wie siehst du denn dann die Pläne der Ampelkoalition zur Legalisierung? Sind die überhaupt realistisch? Wie siehst du das?
Das kommt ganz auf den Teilbereich an, den man sich anschaut. Manches ist total reguliert. Zu anderen Dingen gibt es noch überhaupt keine großen Vorgaben, wie zum Beispiel, was genau jetzt in diesen Anbauvereinigungen passieren soll. Das ist noch sehr schwammig. Bisher ist es ja auch eine kontrollierte Abgabe zu Genusszwecken an Erwachsene. Von einer kompletten Legalität kann ja noch gar nicht die Rede sein. Wird es sich auch so schnell nicht mit den aktuellen Plänen, weil es ja immer noch ab einer bestimmten Menge, die jemand mit sich trägt oder bei sich hat, eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat ist. Wie das dann umsetzbar ist mit den Kontrollen, also da wurde ja auch schon von Justiz- und Polizeiseite angekündigt, das ist eigentlich nicht machbar personell, ist natürlich die Frage, ob sich da dann auch im Laufe der Zeit was verändert. Ob es jetzt anfangs besonders viele Kontrollen gibt, unterscheidet sich sicherlich auch zwischen den Bundesländern. Bayern hat da ja schon gemeint, die sind da ganz stark hinterher. In anderen Bundesländern sind ja jetzt die Regelungen schon lockerer. Also aus meiner persönlichen Sicht, vor dem Hintergrundwissen, das ich mir jetzt bisher angeeignet habe, wird es auf jeden Fall turbulent. Wird im Laufe der Zeit sich noch ganz, ganz viel ändern. Das ist ein Anfangsgesetz. Das wird noch so viel verändert und dran rumgeschraubt werden. Es wird viele, viele Probleme geben, Klagen und so weiter. Insofern steht da noch gar nichts fest. Und ich vermute, dass es auch für die Konsumentinnen und Konsumenten nicht leicht wird, weil die schon jetzt zwar alle oder sehr, sehr viele Feuer und Flamme sind, was den Konsum angeht, der dann erlaubt sein wird, Aber die wenigsten haben das Wissen über die ganzen Regelungen, die allein jetzt schon getroffen wurden. Also die wenigsten wissen, dass es eine Obergrenze gibt, welche Bedingungen es gibt, dass angebaut werden darf und so fort. Ne? Und je mehr Unwissen, desto mehr Probleme und Unmut wird es auch geben in der Bevölkerung.
Ja, finde ich eine sehr gute Einschätzung von dir. Du hast ja über die Anbaugemeinschaften oder Vereinigungen gesprochen. Da soll ja auch Aufklärung stattfinden. Wie sollte sowas denn aussehen in diesen Anbauvereinigungen?
Ich habe ja auch eine Weiterbildung gemacht zur betrieblichen Beraterin für Sucht und psychische Gesundheit und fand das ganz vernünftig, was in den Betrieben teilweise etabliert ist. Also in wirklich Wirtschaftsunternehmen, da sieht es natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich aus deutschlandweit. Es könnte meiner Ansicht nach aber eine ganz gute Orientierung bieten mit betrieblichen Suchtberatern, auch zum Thema psychische Gesundheit, die dann auch relativ umfangreich arbeiten, unternehmensspezifisch. Wenn es natürlich jetzt um Cannabis-Anbauvereinigungen geht, dann brauchen sie noch mal einige Sonderregelungen, weil in diesen Anbauvereinigungen geht es ja rund um Konsum. Es darf zwar vor Ort nicht konsumiert werden, aber es geht ja um den Anbau zum Konsum. Was sinnvoll wäre aus meiner Sicht, wäre mindestens ein Berater, was für 500 Leute ohnehin schon sehr, sehr wenig ist, also desto besser eigentlich, solange man nicht den Überblick verliert, der gewissermaßen eine Vermittlerrolle einnimmt zu Beratungsstellen und der Suchthilfe, die ja in Deutschland auch schon sehr weit ausgebaut ist, der ein eigenes Zimmer hat, in dem Klienten oder potenziell Klienten zu ihm kommen können, also offene Sprechstunde, auf jeden Fall ein Thema aus meiner Sicht. Genauso wie generelle Aufklärungsarbeit, also Themenabende, Vorträge, Ausstellungen, Präsenz zeigen, mit den Kunden in dieser Anbauvereinigung in Kontakt zu kommen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil viele eben denken, sie gehen rein, bauen an, nehmen das Gras mit und verschwinden wieder. Es ist ja eine riesige Obergrenze, die man pro Monat haben darf, 50 Gramm aktuell. Es hat Genusskonsum nichts mehr tun. Und genau das sind dann aber vermutlich die Personen, die diese 50 Gramm abgreifen und wieder gehen. Und an die muss rangekommen werden, ohne aufdringlich zu sein, ohne belehrend zu sein, sondern Kontakt herzustellen und eine Anlaufstelle zu. Und dafür braucht es definitiv Fachpersonal, dass dieses ganze Feld an den verschiedenen Präventionsarten und der Beratung und Vermittlung abdecken kann.
Absolut. Also ich sehe das genauso. Als ich hörte, dass Obergrenze plötzlich 50 Gramm sind, da dachte ich auch, Halleluja. Also selbst ein Patient braucht durchschnittlich, der es ja regelmäßig nehmen muss, sagt man so, durchschnittlich sind das im Monat 30 Gramm. Und da dachte ich schon, das ist wirklich viel. Ne? Das hat nichts mit Genuss zu tun, sondern dann wirklich mit missbräuchlichem Konsum zu tun eher. Nochmal zurück zu den Jugendlichen und der Legalisierung. Die sind ja da raus. Also die dürfen nicht in die Clubs rein, also erst ab 18. Und anbauen dürfen sie ja auch per se nicht, ganz klar. Die werden dann auf den Schwarzmarkt getrieben, weil die hören jetzt ja nicht auf zu konsumieren. Wie schätzt du das ein? Wird es dann eher uninteressanter für Jugendliche, weil es ja in Anführungsstrichen erlaubt ist und nicht mehr so verboten ist? Oder wird der Konsum weiterhin so exponentiell vielleicht bei Jugendlichen dann steigen?
Das ist interessant, dass du das sagst. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Annahmen. Die eine meinen so, die Jugendlichen werden dann komplett abdrehen und hier ist dann Sodom und Gomorra. Und die anderen sagen, nee, dann ist es denen egal. Vorhersagen sind da super, super schwierig. Also auch die Ländervergleiche, die mal herangezogen werden, da bin ich gar kein Fan von, weil es ja komplett andere Konzepte sind, die in anderen Ländern gefahren werden. Andere Gesellschaften, vor allem jetzt eben aus soziologischer Sicht, ne, ist da ein Vergleich wirklich, wirklich schwer. Was sein könnte, ist natürlich, dass die Jugendlichen dann mit der Zeit das Interesse verlieren, weil bisher Cannabis vor allem deswegen so beliebt ist unter Jugendlichen, weil es ja vermeintlich harmlos ist. Es ist eine Pflanze, es ist natürlich. Also das höre ich ganz, ganz oft in der Beratung, dass das Alkohol ist ja viel schlimmer. Also das ist dann auch dieser Vergleich. Und gleichzeitig können sie damit trotzdem genügend aufsehenerregend und Leute nerven. Und natürlich finden Jugendliche das spannend, ihre Grenzen auszutesten, nicht nur ihre persönlichen, sondern auch den Eltern und der Gesellschaft gegenüber. Es kann sein, dass Sie dann denken, es wird langweilig. Ich habe auch schon tatsächlich von dem einen oder anderen Klienten gehört, dass er sagt, ja, dann höre ich auf, dann ist es ja langweilig. Ich habe aber auch schon gehört, ja, dann geht es erst richtig los. Jetzt 17 Jahre alt sind und zum Zeitpunkt der kontrollierten Abgabe 18 Jahre alt sein werden, da gibt es schon welche, die ankündigen, dann quasi komplett zu eskalieren, weil dann geht's ja. Ne? Gibt es nun solche Stimmen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass der Konsum kurzfristig ansteigt. Also das ist einfach sehr wahrscheinlich. Aber dass tatsächlich im Laufe der Zeit einfach dieser Gewöhnungseffekt eintritt. Da kommt auch wieder die Generationenfolge ins Spiel, die ich super spannend finde. Was passiert denn, wenn plötzlich die Elterngeneration legal kifft und die Kinder das mitbekommen? Ich persönlich vermute, dass dann das Interesse tatsächlich schwindet. Ob dann aber die Jugendlichen komplett aufhören oder es wirklich kaum noch Thema ist, das glaube ich nicht. Ich denke, es wird schon noch Thema bleiben, weil Cannabis einfach auch für viele Jugendliche eine angenehme Droge ist, dadurch, dass es beruhigend wirkt.
Finde ich ganz spannend. Ja, einerseits könnte es natürlich wirklich uncool sein, wenn die Eltern kiffen und dann suche ich mir vielleicht was anderes aus. Also hoffentlich führt es nicht dazu, dass dann wirklich andere Drogen, die noch gefährlicher sind, dann wieder interessanter werden. Da ist für mich Cannabis dann in Anführungsstrichen die harmlosere Droge, als wenn sie diese ganzen chemisch-synthetischen zusammengestellten Drogen nehmen, die es alle auf dem Markt gibt. Ich habe auch natürlich so ein bisschen Angst auch davor, dass der Schwarzmarkt sich dann auf die Jugendlichen fokussieren wird, weil viele ihrer alten Stammkunden vielleicht wegfallen könnten, ne, wenn sie selber anbauen oder sich einer Anbaugemeinschaft anschließen. Also das wäre absolut fatal, ne, wenn es dann da wirklich zu gezielt an Jugendliche eben verkauft wird. Meinst du denn, dass diese Aufklärung, wenn die dann angepasst wird in den Schulen auch, wenn es legalisiert ist, dass Jugendliche wirklich verstehen, dass sie sich schaden können, nachhaltig schaden können durch den regelmäßigen Konsum von Cannabis?
Ja, eine gute Aufklärung bewirkt ja, dass ein breiteres Wissen verfügbar ist und aufgrund dieses Wissens Entscheidungen gefällt werden, die, und jetzt kommt der Haken, möglichst vernunftbasiert sind. Jugendliche sind da eher kurzsichtig, was vollkommen okay und vollkommen natürlich ist. Genau deswegen ist ja der Konsum auch gerade in jungen Jahren so beliebt, obwohl er gerade in der Zeit schädlich ist. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, darüber lernen und bewusst zu machen, was da eigentlich im Körper passiert. Es hält nur wenige davon ab oder reguliert den Konsum, aber es ist ein wichtiger Teil der Prävention und der Aufklärung, eben verständlich zu machen, was das macht. Ob das dann tatsächlich bei einem Großteil der Jugendlichen ohnehin Konsumenten eine Änderung bewirkt, wage ich zu bezweifeln. Aber es kann natürlich, wenn es gut vermittelt wird, dazu beitragen, dass es weniger Anfangskonsumenten gibt.
Wir wollen es wirklich hoffen. Also dazu gehört aber wirklich diese flächendeckende Aufklärung und dass konsequent an Schulen gegangen wird und dass diese Aufklärung eben implementiert wird in den Schulunterricht und der wirklich auch jedem Schuljahr dann auch stattfinden kann für die Schüler. Dann das ist entscheidend. Also du bist also ja auch Dozentin. Worüber dozierst du denn?
Tatsächlich aktuell am meisten über Cannabis. Vor allem Zusammenhang von Cannabis und Sucht, Cannabis und generelle Konsummuster, auch bei Jugendlichen schwerpunktmäßig. Also je nachdem, was angefragt wird, schaue ich, wenn mein Wissen da reicht, sage ich zu. Wenn ich sage, da gibt es eine andere Fachkraft, die mehr darüber weiß, dann verweise ich auch weiter.
Ist das dann an der Uni? Also sind das Soziologiestudenten und Studentinnen oder wo dozierst du da?
Nee, bisher tatsächlich vor allem über private Aufträge sozusagen, also Institutionen, öffentliche Institutionen, aber auch private Firmen, je nachdem.
Super. Also ich finde auch toll, dass es wirklich diesen Ansatz gibt, in Firmen da so eine Aufklärung zu betreiben. Also finde ich sehr schön und präventiv zu handeln. Also Olivia, ich fand es wahnsinnig interessant, das aus deiner Sicht zu sehen. Ich glaube, es gibt sehr viel zu tun in dem Bereich. Also mal gucken, was nächstes Jahr jetzt passieren wird mit der Legalisierung. Warten wir es mal ab. Wir schauen ja alle da noch in die Glaskugel. Fakt ist, egal wie es jetzt kommt, ob es kommt, Aufklärung, Prävention muss stattfinden. Und von daher finde ich es ganz toll, dass du dich da so engagierst. Und ich drück dir die Daumen, bleib dran. Ich finde es super. Wir alle sollten das befördern, dass Jugendliche da irgendwo nicht in so eine Sucht hineingeraten. Egal wie geartet sie ist, ne? Also du hast ja vorhin die anderen Suchtarten auch angesprochen, die es gibt. Es gibt ja nicht nur Cannabis. Also von daher ganz wichtig, dass weiterhin da so eine Aufklärung betrieben wird. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war wahnsinnig interessant für mich. Danke, Olivia.
Danke dir.
Tschüss, Olivia.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. In ihrer Abschlussarbeit hat Olivia sich mit dem steigenden Cannabiskonsum bei Jugendlichen beschäftigt. Dieser steigende Konsum hängt mit der Verfügbarkeit zusammen. Wenn viel Cannabis konsumiert wird, komme ich auch leicht an die Droge heran und mehr Jugendliche kommen in Berührung mit Cannabis. Deshalb kommt es zu einem exponentiellen Konsumanstieg bei Jugendlichen, wie sie festgestellt hat, der bis heute anhält. So hat Olivia ihre Arbeit in kurzen Worten für mich zusammengefasst. Die Weiterbildung zur Sachverständigen für Cannabismedikation hat sie gemacht, um über Cannabis als Medizin mehr zu erfahren. Als Jugendsuchtberaterin arbeitet sie mit Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren, die in ihre Suchtberatungsstelle kommen und mit Olivia ein Gespräch führen können. Sie geht auch an Schulen, um dort über Sucht und Konsum unterschiedlichster Drogen zu sprechen. Dazu gehören auch Alkohol, Nikotin, die Spielsucht und Essstörungen. Olivia hat gute Erfahrungen mit Schulprojekten gemacht, in denen es um Drogenkonsum geht. Dadurch können die Jugendlichen sehr gut erreicht werden. Die Projekte beginnen meist in der 7. Klasse. Da die Jugendlichen aber immer jünger mit Drogen in Berührung kommen, wäre eine noch frühere Aufklärung sicher sinnvoll. Die Legalisierungspläne sieht sie eher als Anfangsprojekt, auf das noch viele Nachbesserungen folgen werden. Da sie auch eine Weiterbildung zur betrieblichen Beraterin für Sucht und psychische Gesundheit gemacht hat, sieht sie hier Potenzial, die Ansätze auf Cannabis-Anbaugemeinschaften zu übertragen. Denn in Cannabis-Clubs soll Aufklärung, Beratung und Prävention über einen Drogenberater stattfinden. Optimal wäre, wenn dieser Berater die Schnittstelle zwischen Cannabis-Club und einer Drogenberatungsstelle oder der Suchthilfe darstellt. Er sollte sichtbar sein und einen guten Kontakt zu den Mitgliedern pflegen. Wie sich die Legalisierung auf die Jugendlichen auswirken wird, ist schwer vorauszusagen. Olivia meint, dass der Konsum kurzfristig ansteigen könnte und sich dann wieder normalisiert. Fakt ist, dass ein umfassendes Wissen vermittelt werden muss über Cannabis als Droge und die regelmäßige Aufklärung über Schulprojekte immer wichtiger wird. Das war ein sehr interessantes Gespräch, was gezeigt hat, dass noch viel getan werden muss, um eine gute und regelmäßige Aufklärung gerade von Jugendlichen auf die Beine zu stellen. Der Podcast erscheint wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.